das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Vom G7-Gipfel in Kanada war US-Präsident Donald Trump ja vorzeitig abgereist mit der Begründung, er müsse sich dringend um die Lage im Nahen Osten kümmern. Spätestens seitdem steht die Frage im Raum, werden die USA im Krieg zwischen Israel und dem Iran militärisch eingreifen oder nicht? Werden amerikanische Kampfjets iranische Atomanlagen angreifen oder nicht? Trump selbst reagierte heute auf die Frage ambivalent. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und es blieb unklar, ob er es wirklich noch nicht weiß oder ob diese Unklarheit Teil der Strategie ist. In Israel jedenfalls erleben sie sehr klar, welche Folgen der Angriff auf den Iran seit Freitag mit sich bringt. Raketentreffer wie hier etwa vorgestern in Tel Aviv mit Toten und Verletzten machen deutlich, wie ernst in diesem Konflikt Luftalarm zu nehmen ist. Über die neue israelische Realität zwischen Alltag und Schutzbunkern, Björn Dahke.
Das Nabi Yuna Café in der Innenstadt von Tel Aviv. Einen Block weiter ist vorgestern eine iranische Rakete eingeschlagen. Die Scheiben des Cafés gesplittert, gefilmt von der Überwachungskamera. 4 Stunden später hat Yaron Daham seinen Laden wie jeden Morgen wieder aufgemacht. Alle brauchen Kaffee. Die Leute wollen herkommen und reden. Das ist wie ein Salon hier, wo man über das Gute und das Schlechte redet. Die Tische voll. Die Stimmung entspannt, auch wenn jederzeit die Sirenen losholen könnten. Wir machen weiter. Die Leute kommen. Wir haben Stammgäste, manche kommen zweimal am Tag. Sie lieben den Ort, die Atmosphäre. Und sie kommen, um uns zu unterstützen. Alles wie immer also? Nicht ganz. Das Café macht jetzt schon abends um 8 zu, statt um Mitternacht. Denn der Iran greift meistens abends und nachts an. Dann wird es auch hier voll. In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums. Ein öffentlicher Schutzraum. Diese Zelte haben Ronen Köhler und seine Mitstreiter letzte Nacht zum ersten Mal aufgebaut. Reservisten, die sich politisch und sozial engagieren. Wir wollten das besser machen. Von einem Ort, wo die Menschen auf dem blanken Boden sitzen, zu mehr Komfort und Privatsphäre. Für eine Familie ist das die beste Lösung. Das ist wie Camping. Durch die regelmäßigen Angriffe ist zu Hause schlafen kaum möglich. Hier in den Zelten sollen die Menschen etwas Ruhe finden. Auch psychologische Hilfe steht bereit. Gestern waren etwa 100 Familien hier. Heute rechnet Köhler mit doppelt so vielen. Was in den Cafés nach Alltag aussieht, hält er für trügerisch. Die Leute denken, dass es nur nachts Angriffe gibt. Hier in Tel Aviv, in den Cafés, denken sie, sie sind sicher, weil sie nur wenige Minuten weg sind von zu Hause. Das ist falsch, unrealistisch. Es ist früher Abend. Die ersten Menschen richten sich ein für eine Nacht in der Tiefgarage. Dass es die letzte hier unten sein wird, glaubt niemand.
Während es in Israel Land auf, Land ab Schutzbunker und Einrichtungen gibt, ob in den Metropolen oder in den Kibbuzen, sind sie im Iran eher spärlich gesät. Weshalb Menschen dort seit Tagen in Scharen versuchen, vor allem die Hauptstadt Teheran mit seinen potenziellen Angriffszielen zu verlassen, aufs Land zu flüchten oder sich sonst irgendwie in Sicherheit zu bringen. Die Millionenmetropole gleicht teils schon einer Geisterstadt. Was genau die Menschen in diesen Tagen erleben, ist von außen nicht leicht in Erfahrung zu bringen, weil ausländische Journalisten kaum ins Land kommen. Möglich ist es aber dennoch, ob über persönliche Kontakte via Internet oder durch Augenzeugenberichte von Menschen, die über die Grenze zur Türkei aus dem Iran geflohen sind. Eindrücke und Schilderungen zusammengefasst von Nadja Armbrust und Bamdad Esmaili.
Heute Morgen an der iranisch-türkischen Grenze. Sie haben es geschafft, raus aus dem Iran. Viele von ihnen sind die Nacht durchgefahren. Dieser US-Iraner war auf Heimatbesuch. Seine Mutter, Vater und Brüder leben dort. Vor ein paar Tagen hatten wir die Situation, dass eine Bombe das iranische Staatsfernsehen getroffen hat. Wir waren bei Verwandten in der Nähe. Alle Fenster haben gezittert und das Gebäude gewackelt. Eine ziemlich schlimme Situation. Viel Panik. Panik in unserer Familie. Wirklich keine gute Situation. Unter den Angekommenen sind auch Touristen, darunter auch Alexander Lehmann aus Würzburg. 3 Wochen war er im Iran unterwegs.
Wir sind gestartet um 8 Uhr morgens gestern am Mount Damavand, das ist so der höchste Berg im Iran. Von da aus waren es jetzt 22 Stunden mit dem Auto, mit mehreren Kontrollen. Wir wurden ein paar Mal von der Geheimpolizei angehalten oder von der Polizei generell, vom Militär. Wurden alle Pässe kontrolliert, weil die einfach sicherstellen wollten, dass man halt kein Spion ist.
Viele fliehen, die allermeisten innerhalb des eigenen Landes. Zehntausende haben die Hauptstadt Teheran bereits verlassen, viele in Richtung Norden zum Kaspischen Meer. Lehrerin Ozar schickt uns ein Video. Wir hätten sowas nie gedacht. Als wir die Menschen in Gaza sahen, wie sie mit Sack und Pack fliehen, hätten wir nie geglaubt, dass so etwas auch in unserem geliebten Iran passieren könnte. Das Regime hat das Internet stark eingeschränkt. Dennoch erreicht uns eine Nachricht von Minor. Auch sie hat Teheran verlassen.
Aber die Hälfte meiner Familie ist noch dort und viele von ihnen können gar nicht weg. Viele sind alt, viele haben Kranke in der Familie.
Auch wenn Zehntausende bereits geflohen sind. Teheran ist eine Millionenmetropole und viele Menschen können nicht ohne weiteres fliehen.
Ich weiß nicht, was deren Plan ist, aber sie haben da etwas Katastrophales angerichtet. Ich weiß nicht, was noch passieren soll. Wir sind alle schockiert, alle in Panik.
Die Angriffe gehen auch heute weiter. US-Präsident Trump hatte zuletzt eine Kapitulation gefordert. Irans oberster geistlicher Führer Ayatollah Ali Khamenei weist dies heute entschieden zurück. Intelligente Menschen, die den Iran kennen, die die iranische Nation kennen, die die Geschichte des Irans kennen, würden niemals ein solches Wort in den Mund nehmen. Kapitulation vor was? Wir haben uns niemanden unterworfen und wir werden uns niemanden unterwerfen. Zurück an der türkisch-iranischen Grenze. Inzwischen ist später Abend. Hier kommen nicht nur die an, die aus dem Iran fliehen, sondern auch einige, die in ihr Heimatland zurückkehren. Wie dieser Mann. Als die israelischen Angriffe begannen, war er auf Geschäftsreise.
Wir machen uns Sorgen
um unsere Freunde und unser Land. Wir wollen zurück und bei Freunden und Familie sein. Natürlich sei er besorgt, sagt er. Wie denn auch nicht?
Und für uns berichtet auch Katharina Willinger von der türkisch-iranischen Grenze. Sie ist seit gestern in der Region unterwegs und heute in der Grenzstadt Duobersit. Katharina, du bist auch heute wieder den ganzen Tag in der Grenzregion unterwegs gewesen. Was hörst du von den Menschen, die da aus dem Iran rüberkommen?
Also zunächst mal, Ingo, ist es weiter ein ständiges Kommen und Gehen. Es kommen immer wieder Menschen aus dem Iran an, es wollen aber auch Menschen ins Land zurück, wie wir gerade im Beitrag ja auch gesehen haben. Die Menschen, die rauskommen aus dem Iran, die eint vor allen Dingen die Sorge um diejenigen, die sie da zurückgelassen haben. Viele machen sich auch Vorwürfe, das merkt man immer wieder zwischen den Zeilen, dass sie jetzt aus dem Land sind und vielleicht noch Großeltern oder weitere Verwandte im Land. Und diejenigen, die rein wollen, die haben Sorge vor dem, was da jetzt auf sie zukommt, vor dem Reiseweg nach Teheran, nach Isfahan oder in andere Städte. Eine junge Frau meinte heute zu mir, das ist ja nicht unser Krieg. Wir fühlen uns jetzt gefangen zwischen zwei Fronten, für die wir eigentlich nichts können. Und das ist, glaube ich, das, was es auf den Punkt bringt. Viele haben einfach Sorge, dass es noch mehr zivile Opfer gibt und die iranische Zivilbevölkerung den Preis zahlt.
Der Anführer des Landes, wir haben es auch im Beitrag gerade gesehen, Ayatollah Khamenei, der hat sich heute erstmals sehr geäußert und warnt da vor einem Eingreifen der USA. Nur eine diffuse Drohung oder welche Karten hat er da wirklich in der Hand?
Also Khamenei und seine Elite, die ihn umringt, seine Berater, ist natürlich stark geschwächt worden. Denn es gab ja schon gleich zu Beginn am Freitag die Tötung von mehreren hochrangigen Generälen, unter anderem dem Chef der Revolutionsgarde, aber auch dem Geheimdienstchef der Revolutionsgarde und sogar Nachfolger, die jetzt in den letzten Tagen benannt wurden, die wurden schon getötet. Und diese Revolutionsgarde ist deshalb so wichtig, denn sie ist ja gegründet worden nach der Islamischen Revolution, um diese Islamische Republik an der Macht zu halten. Außerdem hören wir, dass sich auch innerhalb dieser Revolutionsgarde und der Führung Misstrauen breit macht. Gibt es womöglich in diesem inneren Kreis Dissidenten, die mit Israel zusammengearbeitet haben? Das legt ja die ganze Art und Weise, wie diese Angriffe jetzt über Tage stattgefunden haben, nahe. Und jetzt fragt man sich, sind die Mullahs so arg in die Ecke gedrängt, dass man doch den Schritt in die Diplomatie wagt? Es gibt jetzt viele Gerüchte, ein Flugzeug soll heute aus dem Iran in den Oman gereist sein, womöglich zu Vermittlungen mit den Omanis, die ja immer wieder als Vermittler auch agieren. Das ist nur ein Gerücht. ein Sprecher des iranischen Außenministeriums hat das auch zurückgewiesen. Und jetzt kam vor wenigen Minuten die Meldung über die Nachrichtenagentur Reuters, dass ein deutscher Diplomat gesagt hätte, am Freitag gäbe es Verhandlungen in Genf zwischen dem Iran und den E3. Das sind Großbritannien, Deutschland und Frankreich rund um das Atomabkommen. Auch das bisher nur ein Gerücht, nicht bestätigt, aber die Gerüchte, die nehmen zu.
Katharina, vielen Dank für die Informationen nach Dubesit. Und wir schalten gleich weiter in die amerikanische Hauptstadt zu Gudrun Engel in Washington DC. Gudrun, Ayatollah Khamenei warnt also, aber wie steht es denn um die Frage, ob oder in welcher Form die USA in diesen Krieg eingreifen werden?
Ja, also in diesen Minuten läuft ein erneutes Treffen des Sicherheitsrates im Weißen Haus. Wir waren bis vor wenigen Minuten auch noch dort, dann gab es hier ein heftiges Hitzegewitter und deswegen mussten wir uns jetzt hier unterstellen. Das erklärt vielleicht den etwas außergewöhnlichen Ort, aber es gibt ein Treffen des Sicherheitsrates im Weißen Haus mit Donald Trump, der sagt, er habe alle Szenarien vorbereitet, aber er habe noch nicht entschieden, wie es jetzt weitergehen soll. Das heißt, er sagt, die Lage ist sehr volatil, es ändert sich ständig etwas, deswegen habe er auch noch nichts entschieden. Das Treffen, das Katharina gerade angesprochen hat, dass es geben soll in Genf, das scheint mit den Amerikanern abgesprochen zu sein. Allerdings sieht Donald Trump sich nicht daran gebunden, was da passiert. Er sagt, die Mullahs hätten angeboten, neu zu verhandeln und er hätte ihnen quasi abgesagt mit den Worten, das ist jetzt ein bisschen spät. Er selbst sage seit 20 Jahren, der Iran dürfe keine Atomwaffen haben und wir haben nachgezählt, das stimmt tatsächlich, seit er im Amt ist, hat er das 15 Mal betont, im Wahlkampf 40 Mal. Das heißt, wir sehen, dass es eine Entwicklung gibt hin dazu, dass ein militärisches Eingreifen der USA wahrscheinlicher wird.
Aber inwieweit spielen dabei auch Zweifel eine Rolle, wie nah der Iran wirklich an einer Atombombe schon war?
Da gehen die Meinungen tatsächlich sehr stark auseinander, auch hier in Geheimdienstkreisen. Israel hat die USA darüber informiert, dass sie davon ausgehen, dass der Iran sehr nah eben an einer möglichen Atomwaffe ist und deshalb jetzt angreifen möchte. Dazu hat Trump ihnen ja freie Hand gegeben. Die Chefin des Geheimdienstes hier allerdings, Tulsi Gabbard, hat vor dem Kongress ausgesagt, sie geht nicht davon aus, dass der Iran schon so weit ist und hat dafür prompt von Trump Widerspruch bekommen und gesagt, er glaubt nicht, was seine eigene Geheimdienstchefin sagt. Er entscheidet das jetzt so, wie er das für richtig hält. Das heißt, es gibt durchaus Zweifel an so einem Einsatz hier in den Vereinigten Staaten. Aber wir sehen auch, dass die Hawks sich immer mehr darauf verstärken, dass jetzt eben ein sehr guter Zeitpunkt wäre. Der Iran ist geschwächt, also wenn nicht jetzt, wann dann, ist hier die vorherrschende Meinung.
Der günstige Zeitpunkt ist ja das eine, aber Trump hatte bei seinen Unterstützern ja auch immer damit gepunktet, die USA in keine neuen Kriege, wie auch immer, verwickeln zu wollen. Denen kommen da aber Bedenken jetzt. Wie geht Trump damit um?
Er hat vor allem seinen Vizepräsidenten ins Rennen geschickt, der jetzt an seiner Basis dafür wirbt, dass sollte Trump sich für einen Militäreinsatz entscheiden, dass das dann trotzdem zum Guten des amerikanischen Volkes wäre. Denn in der Tat, die meisten Amerikaner, 60%, haben einer aktuellen Umfrage zufolge gesagt, sie wollen nicht in einen neuen Krieg im Ausland verwickelt werden. Zu frisch sind auch noch die traumatischen Bilder vom Afghanistan-Abzug. Das haben viele hier noch im Kopf. Allerdings, das sehen wir auch bei den Experten, redet keiner davon, dass die Amerikaner in einen großen Krieg einsteigen wollen, sondern wir sprechen von gezielten Luftschlägen mit B-2-Bombern, die schon im Indischen Ozean stationiert sind, die diese schweren, bunkerbrechenden Bomben tragen können, um dann eben das Urananreicherungsprogramm in Vorder zu treffen. Das scheint im Moment das Hauptziel zu sein, also kein großer Krieg, kein großer Einsatz, keine Boots on the ground, wie man sagt von Amerikanern, sondern tatsächlich ein paar sehr gezielte Luftangriffe. Das ist wohl das, was im Raum steht.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington und wir schalten damit gleich weiter und zwar zu Ina Ruck in St. Petersburg, wo sich zum Auftakt des Petersburger Wirtschaftsforums der russische Präsident Wladimir Putin zu Wort melden wollte. Ina, das war geplant, aber die Pressekonferenz dazu, die verzögert sich noch. Warum?
Tatsächlich, seit 16 Uhr deutscher Zeit warten Chefs und Chefinnen internationaler und russischer Nachrichtenagenturen auf eine Pressekonferenz, zu der sie extra eingeladen worden sind. Auch der Nachrichtenchef von dpa ist dabei und seit 16 Uhr passiert nichts. Es hieß jetzt eben, dass jetzt gleich hier ganz in der Nähe im Konservatorium nun diese Pressekonferenz beginnen soll, aber bislang haben wir nichts gehört. Das kann viele Gründe haben. Einer ist sicherlich der, dass Putin ein notorischer Zu-spät-Kommer ist, gerne seine Gäste warten lässt, auch Staatschefs schon mal stundenlang. Aber ich glaube, hier gibt es noch einen anderen Grund. Man ist hier tatsächlich besorgt. Man hat sicherlich hier viele Krisengespräche, viele strategische Gespräche, wo man überlegt, wie man es schaffen kann, die Amerikaner von einem Angriff auf Iran abzuhalten. Das ist das Ziel Putins, denke ich, im Moment. Und auch das wird sicherlich einiges verzögert haben.
Wir sind gespannt, was da noch für Informationen aus St. Petersburg im Laufe des Abends kommen. Ina, vielen Dank soweit aber für die Informationen. Und damit nach Deutschland. Und zunächst in eine Stadt, von der ein bekannter Reiseführer schreibt, Baden-Baden bedeutet Geld, Noblesse und etwas Dekadenz. Man erlebe dort ein Monaco an der Oos. Vielleicht muss der Text bald ein wenig geändert werden, zumindest was das Geld betrifft. Denn Baden-Baden ist hoch verschuldet. Und nun kommt auch noch die Bundesregierung mit ihrem Plan um die Ecke, Investitionen in der Industrie zu fördern, unter anderem mit Steuererleichterungen für Firmen und Unternehmen. Stichwort Gewerbesteuer. Was wiederum bedeutet, Länder und eben Kommunen wie Baden-Baden würden erstmal noch weniger in der Kasse haben. Laura Kloppenburg und Martin Rottach.
Prächtige Parks, Hochglanz und Tradition. Von außen ist Baden-Baden immer noch glamourös mit Dolce Vita und Casino. Jetzt hat sich's ausgespielt. Die Stadt steht vor der Pleite. Für Oberbürgermeister Dietmar Späth kommt das völlig überraschend.
War überhaupt nicht absehbar. Im Laufe des Jahres 2024 kam diese unglaubliche Spirale mit dem Einbruch der Steuereinnahmen und mit der Explosion unter anderem auch der Sozialausgaben. Und beides gemeinsam haben wir in einem halben, dreiviertel Jahr nicht so gehandelt bekommen, dass es kein Problem mehr ist.
Der vor allem russische Tourismus eingebrochen, in der Folge Gewerbesteuern weggebrochen, dafür gestiegene Personalkosten aufgrund hoher Tarifabschlüsse und wachsende Sozialausgaben. Und jetzt? Radikal sparen in der Verwaltung, der Stadtreinigung, beim öffentlichen Nahverkehr und im Kulturbetrieb. Gönnen, das war einmal.
Ein bisschen schockierend für Baden-Baden, so eine schöne Stadt, dass Geld ausgeht. Ne?
Die Bürger müssen auch mehr Verantwortung tragen. Die können nicht sagen, ich will das. Die Omnibuslinie könnte man eventuell schon einschränken.
Die Stadt verratzt. Wird immer schlimmer. Die Läden schließen und wenn jetzt noch Museen früher zumachen, ja, wer soll da noch kommen?
Die goldenen Zeiten. Im Kurort Bad Liebenzell im Nordschwarzwald sind sie schon lang vorbei. Gebäude und Brücken marode, das Freibad verfallen. Die vom Bund angekündigten Milliarden für Infrastruktur bringen hier wenig Hoffnung, weil die Schulden der Stadt zu hoch sind, um investieren zu können.
Wir müssen dringend andere Schlüsselzuweisungen kriegen oder mehr Geld kontinuierlich kriegen für den Erhalt einfach der Infrastruktur. Also es nützt nichts einmal aus dem Topf was zu bekommen, wir brauchen als Kommunen kontinuierlich mehr Geld.
Stattdessen nun die Sorge, dass die geplanten Steuererleichterungen des Bundes ein noch größeres Loch in die Stadtkassen reißen, während die Aufgaben vor Ort bei Integration etwa, Teilhabe oder Gesundheitsversorgung nicht kleiner werden.
Es gibt einen Finanzausgleich, da ist ganz klar festgelegt, wie viel Anteil die Städte und Gemeinden von Umsatzsteuer, von Einkommensteuer bekommen, die ja beim Bund dann auch eingehen. Und dieser Anteil muss einfach über das Land mehr größer werden für die Kommunen, muss vielleicht auch für das Land größer werden, aber für uns Städte und Gemeinden auf jeden Fall, um diese Aufgaben zu bewältigen.
Am Montag entscheidet die Bäderstadt, wo es beim Sparen an die Substanz geht. Nun richtet sich alle Hoffnung auf Berlin, dass von dort zusätzliches Geld in die Kommunen fließt.
Ja, und genau dort in Berlin trafen sich heute die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Kanzler Merz, um genau das auf den Tisch zu bringen, ob und wie die zu erwartenden Steuerausfälle denn ausgeglichen werden könnten durch den Bund. Denn da befürchten die Länder eine gehörige Lücke. Durch die Pläne der Bundesregierung könnten allein den Kommunen nach Schätzungen rund 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen entgehen. Und auch wenn nach dem Treffen dann nicht über genaue Summen gesprochen wurde, immerhin sei man sich einig, dass vor allem die Gemeinden einen Ausgleich bräuchten. Aus Berlin, Alexander Budwig.
Hände schütteln, das ist allgemein nicht nur ein Zeichen des Friedens. In der Politik steht es auch für Respekt und Vertrauen. Genau daran mangelte es aber manchmal den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, wenn sie in Berlin zu Gast waren. Kanzler Merz wirbt von Anfang an für Vertrauen. Wohl nicht zuletzt, weil ihm klar ist, ohne die Zustimmung der Länder wird es nichts mit seinen Plänen.
Wir stehen gemeinsam vor so großen Aufgaben, dass wir nicht unnötig Kraft und Zeit darauf verwenden wollen, alte Gräben zu vertiefen, sondern es geht mir darum, dass wir zu einem guten und neuen Mitarbeitenden miteinander kommen. Gegenseitiger Respekt und auch Vertrauen in der Zusammenarbeit sind für mich dabei die wesentlichen Elemente.
Ein wesentliches Element der Bundesregierung zur Wiederbelebung der Wirtschaft sind Steuererleichterungen, der sogenannte Investitionsbooster. Er sieht vor, dass Unternehmen ihre Investitionen in Ausrüstungen, also zum Beispiel in Maschinen und Anlagen, bis zu 30% pro Jahr von der Steuer abschreiben können. Zudem sollen Unternehmen ab 2028 weniger Steuern zahlen. Für Bund, Länder und Kommunen bedeutet das Steuerausfälle in Höhe von 48 Milliarden Euro. Allein für die Länder beträgt das minus 16,6 Milliarden Euro und für die Kommunen 13,5 Milliarden Euro. Vor dem Treffen die Fronten verhärtet. Die Verhandlungen dauern länger als geplant. Das Ergebnis nur ein Zwischenstand. Vor allem für die Kommunen soll es keine Mehrbelastungen geben. Auch darin sind sich alle einig. Wie genau die Kommunen aber für ihre Steuerausfälle entschädigt werden sollen, müssen Bund und Länder erst noch klären.
Wir werden über das Wochenende miteinander arbeiten. Aber wir können heute schon den Kommunen in Deutschland sagen, wir werden eine Entlastung organisieren. Die haben wir miteinander auch vereinbart.
Das ist noch nicht fertig, das weiß ich auch. Wir haben noch Arbeit in den nächsten Tagen vor uns, aber wir haben ein Grundverständnis, das wir erreichen wollen.
Und so werben Bund und Länder nun gemeinsam um das Vertrauen der Kommunen, die ihrerseits auch gerne auf eine gute Lösung vertrauen wollen. Denn schließlich ist auch in den Kommunen Vertrauen wichtig, vor allem von Seiten der Bürger.
Es ist ganz einfach. Vor Ort, da entscheidet sich die Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger haben den ersten Kontakt mit dem Staat bei uns, in den Städten und Gemeinden. Und das muss jedem bewusst werden. Und ich glaube, das ist auch inzwischen jedem bewusst, dass wir auf der kommunalen Ebene eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Schon in der nächsten Woche soll der Bundestag die Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Spätestens dann sollen die Details auf dem Tisch liegen.
Nun sag, wie hast du es mit dem Handy? Das ist sowas wie die moderne Gretchenfrage, bei der es um eine Altersbeschränkung für soziale Medien geht. In Frankreich etwa gilt bereits ein einheitliches landesweites Handyverbot an Schulen. Und bei uns? Da in Deutschland Schule Sache der Bundesländer ist, sind die Regeln da sehr unterschiedlich. Mal verboten, mal erlaubt, mal können Schulen selbst entscheiden. Doch auch außerhalb des Unterrichts steht die Frage, ab wann erlaubt? Und die Bundesbildungsministerin, die bringt beim Thema Zugang zu Social Media zudem die Verantwortung der Gesellschaft für den Schutz von Minderjährigen ins Spiel, wegen des enormen Suchtpotenzials von sozialen Medien und Handys. Salome Abdulaziz.
Chatten, daddeln, scrollen. Alltag für die meisten Jugendlichen. Auch im Jugendzentrum Bunker in Leverkusen. Viele der Kids verbringen eine Menge Zeit auf Instagram, WhatsApp und TikTok. So auch die 13-jährige Vera. Sie kann einem möglichen Verbot viel abgewinnen.
Ich finde die Idee sogar actually sehr gut, weil es gibt viele Leute da draußen, die sehr viel dumme Sachen erzählen im Internet. Und das kann halt jüngere Leute so im Alter von 10 bis 12 so relativ beeinflussen und das kann dann halt zu schlechten Dingen führen. So.
Schlechte Dinge im Internet? Genau davor sollen Jugendliche geschützt werden. Mit einer Altersbeschränkung für die sozialen Medien. Bundesbildungsministerin Karin Prien kann sich eine Grenze bei 14 oder 16 Jahren vorstellen. Denn in der Smartphone-Nutzung lauern große Gefahren.
Wir haben eine Situation, dass Kinder schon, aber eben dann auch junge Jugendliche in einem Ausmaß Bildschirmzeiten haben, die gesundheitsschädlich sind, die Suchtverhalten hervorrufen.
Der 15-jährige Jeremy trifft oft Freunde im Jugendzentrum und spielt gerne Fußball. Viel Zeit verbringt er allerdings auch am Handy.
Ja, mein Tagesdurchschnitt letzte Woche war 7 Stunden, also immer sehr hoch. Ja, ich bin viel auf WhatsApp drauf und halt sonst Insta, TikTok halt auch viel.
Der Lehrerverband sieht eine Altersbegrenzung für Social-Media-Nutzung kritisch, vor allem aus praktischen Gründen.
Wenn wir jetzt morgen ein Gesetz machen und sagen, ab 16 erlaubt, wie kontrolliere ich das? Wie setze ich das um? Wie mache ich das? Ich kann nur an das Bewusstsein appellieren, dass er mit seinen Kindern über die Nutzung sozialer Medien redet.
Aber was können Eltern tun, damit Jugendliche weniger Zeit in den sozialen Medien verbringen? Die Kinderpsychologin Elisabeth Raffauf appelliert an die Vorbildfunktion.
Kinder machen das nach, was Erwachsene vormachen. Also das Erste ist, dass die Erwachsenen überprüfen, wie gehe ich denn selber damit um. Und das Zweite ist, dass sie sagen, du wirst begleitet, du kriegst das nicht einfach so, sondern wir müssen Regeln aufstellen, schon vom ersten Tag an.
Der Jugendtreff bietet Alternativen. Nirvana statt TikTok. So lernen die Jugendlichen, wie viel Spaß man auch ohne Handy haben kann.
Ich glaube, die Realität ist einfach viel besser als das, was im Handy ist, weil da auch einfach so viel gefaked wird. Das ist nicht mehr normal fast.
Zumindest hier im Jugendtreff bleiben die Handys offline. Denn im Betonbunker gibt es sowieso keinen Empfang.
Zur Diskussion um die Altersgrenze bei Social Media hat Svea Eckert vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Ich habe zwei. Und das fällt mir immer wieder auf. In der Bahn, am Spielfeldrand, in der Stadt. Kinder und Jugendliche, die zwar zusammen unterwegs sind, aber nicht miteinander reden, sondern in ihr Handy starren. Das kann nicht gut sein. Nie zuvor hatten wir so viele psychische Erkrankungen im Teenageralter. Wie Angststörungen und Depressionen. Gerade kürzlich erst schlugen wieder Krankenversicherer Alarm. Dass soziale Netzwerke Menschen verbinden, das galt lange als Versprechen. Ich halte es inzwischen für eine gefährliche Halbwahrheit. Denn genauso oft entfremden sie, machen abhängig und manchmal sogar einsam, mitten unter Freunden. Und was dort passiert, wird immer unkontrollierbarer. KI-generierte Deepfakes, auch pornografische, die bloßstellen, zerstören. Jugendliche, die nicht mehr wissen, was echt ist. Davon berichten mir Fachleute. Und Plattformen beeinflussen längst nicht nur das Körperbild, sondern auch das Weltbild. Denn wer jung ist, ist leichter manipulierbar. Kann schwerer unterscheiden zwischen Fakt, Fake, Meinung und Propaganda. Deshalb halte ich eine Altersgrenze für Social Media für richtig. Und ja, es gibt technische Hürden. Aber wir entwickeln KI, die ganze Romane schreibt, wir lassen Autos selbst fahren. Dann werden wir auch Wege finden, Jugendliche vor zu viel und zu früher Social Media Nutzung zu schützen. Selbst wenn es zum Beispiel nur verpflichtende Altersangaben der Plattform wären. Es wäre ein Anfang, ein Signal. Und wissen Sie eigentlich, was Jugendliche sagen, wenn man sie fragt? Fast jeder Zweite sagt, ja, Social Media wirkt sich negativ aus. Höchste Zeit, dass wir Erwachsene handeln.
Die Meinung von Svea Eckert. Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Julia.
Die Polizei Hamburg hat einen 20-jährigen mutmaßlichen Pädokriminellen wegen Mordverdachts an einem Kind festgenommen. Er soll Kopf einer Gruppe im Internet sein, die psychisch labile Jugendliche im Internet zu sexuellen Handlungen, Selbstverletzungen und in einem Fall sogar zum Suizid getrieben hat. Ihm werden insgesamt mehr als 120 Straftaten vorgeworfen. Die Bundesregierung will einen neuen Anlauf nehmen, damit in Deutschland mehr Wohnungen gebaut werden. Heute hat das Kabinett mit dem sogenannten Bauturbo einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Finanzminister Klingbeil kündigte massive Investitionen an. Auch Bauministerin Huberts will dem Bau neuer Wohnungen etwa mit einfacheren Genehmigungsverfahren einen Schub geben. Die Immobilienwirtschaft fordert eine Absenkung der Baustandards, um Kosten zu senken. Zivile Seenotretter haben heute eine Bilanz ihrer Arbeit seit 2015 vorgelegt. Demnach wurden in den vergangenen 10 Jahren im Mittelmeer fast 175.600 Menschen gerettet. Fast 29.000 Menschen starben bei dem Versuch, das Meer zu durchqueren. Die Dunkelziffer ist womöglich höher. Insgesamt hätten etwa 930.000 Menschen Italien über das Mittelmeer erreicht. Einem Forscherteam ist es zum ersten Mal gelungen, ein extrem detailliertes Foto unserer Nachbargalaxie Sculptor zu machen. Durch 50 Beobachtungsstunden und mehr als 100 Einzelaufnahmen wird die innere Struktur genauso sichtbar wie das Sternensystem als Ganzes.
Wenn diese Melodie erklingt, dann sind nicht nur die Hügel und Berge erfüllt vom Klang der Musik, sondern auch die Herzen von Millionen Fans, vor allem in den USA und anderen angelsächsischen Ländern. Denn dort ist der Musicalfilm The Sound of Music seit nunmehr 60 Jahren und generationenübergreifend Kult. Mit Julie Andrews in der Hauptrolle des Kindermädchens der von Trapp-Familie in Salzburg, basierend auf einer wahren Geschichte während der Nazizeit. Das Kuriose dabei, während der Film das Österreich- und Deutschlandbild vor allem in den USA wie kaum etwas geprägt hat, ist die Geschichte hierzulande und auch bei unseren Nachbarn weitgehend unbekannt. Über ein erstaunliches Phänomen, das nicht nur zum runden Jubiläum ein Tourismusmagnet ist. Nikolaus Neumeier.
Aufbruch zur Sound of Music Tour in Salzburg. Die Teilnehmer, Sound of Music Fans aus der ganzen Welt, die Toursprache Englisch, der Guide Mitch Craig, Australier und seit 5 Jahren dabei.
Setzt euch, entspannt euch, ihr habt das gelobte Land erreicht. Ihr könnt nur noch genießen. Was für ein Tag für eine Sound of Music Tour.
In den nächsten 4 Stunden geht es jetzt zu den Drehorten des Sound of Music Films. Ein Highlight: das Kloster Nonnberg. Im Film lebt hier die Hauptdarstellerin Julie Andrews als Novizin Maria, die später Ersatzmutter der Kinder wird. Das Schloss Leopoldskron. Im Film ist der Barockpalast das Wohnhaus von Maria, Baron Trapp und den Kindern. Zum 60-jährigen Filmjubiläum präsentiert hier das Salzburger Landestheater die bekanntesten Songs. Martin Weiß war österreichischer Botschafter in den USA und weiß, warum die Amerikaner so verrückt nach Sound of Music sind.
Dieser Film hat irgendwie anscheinend einen Nerv getroffen. Und jetzt in den USA, typischerweise zu den Feiertagen, so um Weihnachten, Neujahr herum, schaut man sich das an. Die ganze Familie schaut sich's an und das geht eben von der Großmutter bis zum Enkel.
Und nebenbei hat der Film auch das Österreich-Bild in den USA geprägt. Ein wunderschönes Bilderbuchland ohne Nazis und Bösewichte, obwohl die Trapp-Familie am Schluss vor genau diesen fliehen musste.
Das ist ein bisschen natürlich dieses heile Weltphänomen. So soll die Welt eigentlich sein. So soll eine Familie soll so aufwachsen, in der Natur, grüne Felder, schöne Berge, nichts stört das Ganze.
Der Fanbus ist jetzt unterwegs zum nächsten Filmschauplatz. Die Stimmung perfekt. Mitch gibt den Takt vor. Wer kann, singt mit. Sascha kommt aus Washington, Thor ist Grafikprofessor in Los Angeles. Beide sind begeistert.
Meine Großeltern hatten eine Kassette. Das habe ich oft bei ihnen gesehen. Das sind gemeinsame Erinnerungen. Deswegen liebe ich diesen Film.
Wir sind damit aufgewachsen. Wir haben den Film während der Feiertage geschaut. Schauen Sie sich diese Landschaft an. Die Berge, alles. Das ist magisch.
Die letzte Station, die Klosterkirche von Monsi. Im Film haben hier die Novizin Maria und Baron Trapp geheiratet. Fürs Kino sollte die Kirche vor allem groß sein. Denn in den USA gibt es so etwas einfach nicht.
Ich liebe diesen Film über alles. Und die Orte zu sehen, das ist ein Traum, der wahr wird.
Sascha ist nicht die Einzige, die heute glücklich ist.
Na, dann lassen wir uns noch von Carsten jetzt den Sound des Wetters erklären. Wie klingt der?
Oh, Ingo, Sound des Wetters bei diesem Wetter, der klingt so. Wie soll Sonnenschein sonst anders klingen? Sonne macht keinen Sound. Und mit ziemlich sonnigem Wetter geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Wobei dieses schöne Foto von heute Abend, Sonnenuntergang an der Ostseeküste, da muss ich vielleicht doch noch ein bisschen Windsound produzieren, denn dort wird es morgen einen recht frischen Wind aus Nordwest geben. Also ein bisschen. So, und dieser Nordwestwind, der hat heute schon eingesetzt, und zwar nach einigen Wolken, die die Mitte Deutschlands erreicht haben. Hier ein Satellitenbild vom heutigen Abend. Hier sehen wir diese Wolken. Es sind nur lockere Wolkenfelder, aber dahinter kommt dieser Nordwestwind. Und dieser Nordwestwind, der bringt morgen für den Norden und für den Osten vorübergehend für einen Tag mal nicht ganz so warme Sommertemperaturen. Und das messen wir auch schon jetzt am Abend. Um 20 Uhr gab es in Kiel nur noch 18 Grad, in Konstanz komplett unbeeindruckt von diesem Nordwestwind. 27 Grad. Auf dem 15-Tage-Trend von Hannover können wir sehen, wie sich diese leichte Abkühlung morgen bemerkbar macht. Eher unter 25 Grad, am Freitag ähnliche Werte, dann aber geht's rauf. Und es kommt die nächste Hitzewelle mit dem Höhepunkt am Sonntag auf Deutschland zu mit Temperaturen von über 34, zum Teil sogar über 35 Grad. Und jetzt schauen wir uns diese Wolken nochmal an. Bei unserer Wettervorhersage, bei unserer Wettervorhersage-Film, die lösen sich erst einmal weitestgehend wieder auf in der Nacht. Morgen tagsüber kommen nochmal ein paar weitere lockere Wolkenfelder in den Norden herein mit besagtem Nordwestwind. Aber am Nachmittag verschwinden auch die immer häufiger, sodass wir morgen am späten Nachmittag, am Abend, fast überall Sonnenschein bei einem wolkenlosen Himmel in Deutschland erleben können. Die Temperaturen heute Nacht 11 bis 18 Grad, tagsüber dann im Norden eher 19 bis maximal 22 Grad, in der Mitte 24, im Süden 29 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten sehen folgendermaßen aus. Viel Sonnenschein in den nächsten Tagen. Am Freitag dann ähnliche Temperaturen, 22 bis 30 Grad. Am Samstag kommt die Wärme auch schon im Norden an, 29 bis 30 Grad dort. Im Westen bis zu 33 Grad. Und ich glaube, dann hören wir langsam auch einen anderen Sound beim Wetter, nämlich die Tropfen des Schweißes von unserem Gesicht.
Ja, und wenn wir Windsound brauchen, demnächst wissen wir, an wen wir uns wenden müssen, Carsten. Vielen Dank dafür. Soweit die Tagesthemen tonreich für heute. Im ersten empfängt sie jetzt Sandra Maischberger mit ihren Talkgästen.
Ja, und darunter Bundesaußenminister Johann Wadephul.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.